Okay, zum nächsten Lied gibt es Bewegungen und ihr könnt gerne mitmachen. Ihr schaut einfach den zwei Mädels hier vorne zu.
Ja.
Und
nämlich genau. Auch ein Warm-up und ihr müsst euch ja auch warm-upen und dann müsst ihr dafür oder dürft dafür Bewegungen machen und so macht das Lied auch viel mehr Spaß. Einfach zugucken und mitmachen.
Your love will never stop. shame for victory.
Victory.
I feel my heart run wild and free.
Wild and free.
There is no place I would rather be.
Rather be.
And I see my chains unraveling.
Unraveling.
All of my shame for victory.
Victory.
And I feel my heart run wild and free.
Wild and free.
There is no place I would rather be.
Rather be.
No mountain higher. No river wider. My heart may wander.
Okay, das nächste Lied könnt ihr gerne mitsingen. Das ist die Nummer 18 in euren Heften. Könnt ihr gerne aufschlagen. Das ist das Lied Movements. Und ihr seid herzlich eingeladen, mitzumachen und mitzusingen.
I saw with you upon wings like eagles, but I'll call with you too when the dark and lonely questions come. I want to stand true no matter what's new or comes through. I can't stand still, whatever hits, I'll keep making movements to you. Yeah.
Thank you.
it shows His grace. This is the truth, the Spirit gives us faith. Jesus is King, and by this we ask. This is good news, the Father shows His grace. This is the truth. Mensch, 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 kein Verlass. Da tut man sich schön vorbereiten auf Pfingsten, liest jeden Tag seine Wetter-App, schaut, gut, Samstag, ab 14 Uhr Regen, packt sich extra den schönen Regenschirm ein und wieder kein Verlass. Wie immer, wenn man es nicht selber macht. Aber was ist der große Vorteil an Pfingsten? Hier weht Gottes Geist. Und Gott meint es so gut mit uns. Schaut euch das super Wetter hier an. Gestern stand drin, ab 14 Uhr, Regen und Gewitter. Und was haben wir? Strahlenden Sonnenschein. Gott ist so gut. Ich darf euch alle recht herzlich willkommen heißen zur 73. Pfingsttagung 2018 hier im Bogengrün im Froschbachtal. Schön, dass ihr alle da seid. Macht euch mal alle bemerkbar. Zeigt mal, dass ihr da seid. Zeigt, dass Gott gut ist. Super. Dank dem Warm-up der Fackelträger seid ihr jetzt alle richtig warm. Aber ihr seid so richtig eingesessen. Gut, ihr seid auch die allermeisten eingesessene Pfingsttagungsteilnehmer. Jetzt machen wir das mal anders. Steht mal alle auf. Oh ja, steht mal alle auf. Das hält wach. Diejenigen, die jetzt eingeschlafen sind, kann man leicht erkennen. Das sind die, die sitzen. So. Jetzt dürfen all die sich setzen, die zum 73. Mal da sind. Ja, das sind jetzt noch nicht so viele. Okay. Wer war denn schon mindestens zum 60. Mal da? Gibt es da schon einige? Da muss es aber einige schon geben. Wer war zum mindestens 50. Mal schon da? Zum 40. Mal? Die dürfen sich setzen. Siehst du, jetzt kommen wir schon langsam. Gleich sitzen wieder alle. Wer war zum 30. Mal schon da? Mindestens 30 Mal auf der Pfingsttagung. Die dürfen sich jetzt setzen. Zum 20. Mal. Das müssen jetzt aber... Ja, jetzt gehen hier schon einige nieder. Wer war schon mindestens 10 Mal da? Ah, jetzt haben wir sie hier. Wer war schon mindestens 5 Mal da? Haha, jawohl. Jetzt haben wir sie. Irgendwann erwischt es jeden. Ihr kommt hier nicht raus aus der Nummer. Wer war zum 3. Mal schon mindestens da? Zum 2. Mal? Ja, jetzt haben wir sie alle.
Und einen riesen Applaus an alle, die jetzt stehen, die zum ersten Mal da sind und nicht zum letzten Mal hoffentlich. Vielen Dank. Ich glaube, ich brauche doch gleich meinen Schirm wieder, sonst kriege ich noch einen Sonnenbrand, wenn ich hier stehe. Bevor wir jetzt noch zwei Lieder singen mit den Fackelträgern, möchte ich gern noch mit uns beten. Guter Gott, ich danke dir für dieses geniale Wetter, was du uns schenkst zur Auftaktveranstaltung. Ich danke dir, dass dein Geist hier spürbar weht. Danke, Herr, dass du anwesend bist, dass du die Macht hast über das Wetter. Hab Dank, dass du es so gut mit uns meinst. Hab Dank, dass dein Geist damals auf die Erde kommt, damit wir ja, den mitbekommen dürfen. Hab Dank, dass du ihn ausgegossen hast. Ich möchte dich bitten für die Pfingsttagung, dass du sie segnest, dass du jeden Mitarbeiter segnest und dass du jeden Teilnehmer segnest, dass er mit was nach Hause geht, was er nur von dir bekommen kann. Dass du die Herzen öffnest von den Menschen, dass du ja, sie erfüllst mit deiner Liebe. Herr Jesus, hab Dank, dass du mitten unter uns bist. Amen. Und jetzt hören wir noch zwei Lieder von den Fackelträgern.
Happy Day ist die Nummer 1. Wenn ihr wollt, dürft ihr aufstehen.
Ihr wollt aufstehen.
Death is beating you out.
ihr auch? Das ist das Lied Jesus in my house. Könnt ihr auch gerne mitsingen.
Der Bayerische Rundfunk schreibt unter einem Interview: Yassir Erik aus dem Nordsudan kämpfte früher gegen Christen und Juden. Religionsfreiheit war für ihn ein Fremdwort. Doch eine Begegnung mit Christen veränderte sein Leben. Der Moslem konvertierte, zieht nach Deutschland und lehrt hier Immigranten religiöse Toleranz. Ein herzliches Willkommen an Yassir Erik. Hi, grüß dich. Du bist Seelsorger und Redner, arbeitest als Leiter am Europäischen Institut für Immigration. Yassir Erik, vom Nordsudan bis hierher, das war kein einfacher Weg, das war ein harter Weg.
Ja, das war nicht nur ein harter Weg, sondern ein sehr, sehr, sehr langer Weg von Sudan, wo sehr, sehr warm ist, hier in Deutschland, wo sehr kalt ist. Und deswegen, zum Gegenteil zu dir, ich kriege keinen Sonnenbrand. Ja. Von daher freue ich mich sehr auf diesen Wetter hier. So einen langen, harten Weg, aber Jesus Christus hat mich seit 1990 begleitet bis heute hierher.
Wir werden nachher noch was von dir hören. Vorher habe ich noch drei Fragen an dich. Die erste: Welche Erwartung hast du an diese Pfingsttagung hier?
einfach Gott zu begegnen. Gott begegnet mich und vor allem, dass Gott uns allen begegnet und dass wir uns auch gegenseitig begegnen können.
Amen, kann ich da nur sagen. Die zweite Frage, was können wir als Deutsche von euch Sudanesen noch lernen?
Bisschen locker werden. das Wort Stress habe ich eigentlich erst hier in Deutschland gelernt. Und deswegen, ich will euch bitten, einfach in diesen kommenden Tagen einfach eine tiefe Gelassenheit, ja, und wirklich Zeit für euch nehmen, Zeit mit Gott und voneinander. Zweitens, die Bedeutung der Familie. Ich komme von einer sehr, sehr, sehr großen Familie. Mein Großvater hat 6 Frauen gehabt und ich habe 59 Onkel gehabt. Ja, und meine Familie waren 2640 Leute, genauso ein bisschen mehr als euch heute. Und von daher, Familie ist etwas, was sehr, sehr, sehr Wertvolles ist. Und ich glaube, wir Christen, wir sind auch das Leib Jesu Christi. Und bitte genießt das Zusammensein diesem Wochenende als Familie Gottes.
Ich habe ein bisschen recherchiert im Internet. Da findet man ja ein bisschen was. Und ein was hat mich sehr neugierig gemacht. Und zwar, begleitest du was oder hast du was ins Leben gerufen? Das nennt sich Saatkorn. Was ist Saatkorn?
Das ist ein Projekt in Korntal, bei uns in der Nähe von Stuttgart, wo wir Migranten aufgenommen haben. Wir haben ein riesen WG zusammengestellt, wo diese Migranten zusammen leben, zusammen arbeiten, die Sprache, die Kultur und wo sie einfach in diesem Land innerlich und auch äußerlich ankommen. Und gleichzeitig haben wir ein Café, ein Ort der Begegnung, wo die Menschen im Ort, im Korntal, dass sie diese Migranten begegnen können. Und das ist für mich ist Integration. Integration ist nicht dieses ganze politische Thema, sondern Integration passiert tagtäglich, wenn wir uns begegnen, wo wir miteinander reden können. Und es ist keine Einbahnstraße. Und deswegen versuchen wir durch Saatkorn einfach diese Jungs zu prägen, zu helfen. Viele von uns kommen von Kulturen, wo wir bis heute Religionskriege führen. Und viele von uns kommen nach Deutschland und die Freiheit für uns ist völlig anders. Zum Beispiel auf Arabisch, wir haben kein Wort für das Wort Demokratie oder liberal zu sein. Und das ist, was wir versuchen, mit diesen Jungs neu zu gestabieren. Ich habe einfach eine Karte mitgebracht, wenn jemand mehr Infos brauchen möchte. Ich habe genug Karten hier.
Vielen Dank, wir hören dann noch was von dir. Jetzt kommen nochmal die Fackelträger, allerdings nicht so musikalisch wie gerade eben, sondern sie haben für uns ein Anspiel vorbereitet.
life still goes on. I can't get used to living without, living without, living without you by my side.
So, wie das so ist, wenn man mehr wissen will über eine junge Frau, was macht der Mann von Welt heutzutage? Richtig, er schaut auf Facebook. Erstmal Profil checken. Leider habe ich nicht so viel gefunden von der Dina. Allerdings weiß ich, dass sie verheiratet ist. So viel habe ich herausgefunden. Herzlich willkommen, Dina Ketzer. Du arbeitest im CVJM Bayern hauptsächlich mit jungen Leuten und bist für Jesus unterwegs. Verbringst gerne Zeit mit guten Freunden beim Essen. Dina, erzähl mal was von dir.
Ja, hi. Also ich bin Dina. Viele von euch kenne ich. Da freue ich mich mega, euch zu sehen. Schön, dass ihr da seid. Und die, die ich noch nicht kenne, ich habe voll Bock, euch kennenzulernen. Und vor allem darauf, dass Jesus und du und ich heute hier sind.
Auch an dich habe ich drei Fragen. Die erste ist gleich. Welche Erwartung hast du hier an diese Pfingsttagung?
Leicht, sagst du. Ich erwarte, dass Jesus alles tut und möchte mich ihm zur Verfügung stellen.
Was bedeutet dir Freundschaft?
Das bedeutet, dass jemand da ist, der mich kennt. Und zwar bleibt er sogar da, wenn ich mal nicht so bin, wie man sich das eigentlich von einem Menschen vorstellt, sondern viel, viel krasser und schlimmer. Danke an dieser Stelle an Freunde.
Das ist der Heilige Geist, der weht ganz schön heftig hier.
Amen. Schade, dass man ihn mit Klammern festhalten kann.
Ja. Noch eine Frage habe ich. Was war das tollste Erlebnis in letzter Zeit auf Arbeit bei dir? Für dich?
Auf der Arbeit. Das war, glaube ich, das Ostermeeting. Da haben wir mit vielen jungen Leuten Ostern neu und anders erlebt. Und es war ein Abend, an dem jemand zu mir gekommen ist. Und dieses Mädchen, sie war so unfassbar bewegt von allem, was gerade in ihrem Leben los ist. Und wir haben es zusammen vor Jesus bringen können und sie ist weniger belastet weggegangen. Und deshalb mache ich diesen Job, weil ich Jesus liebe und weil ich beeindruckt davon bin, was er tun kann. Und ich freue mich, dass man das auch sehen kann.
Jetzt wollen wir mal sehen, was du uns mitgebracht hast. Du hast den ersten Teil der Predigt. Ich übergebe dir das Mikrofon.
Danke dir. Wer ist dieser Jesus? Ich nehme dich mit rein in eine Geschichte, wo wir ihn kennenlernen können. Das ist dieser Mann, Lazarus. Und er hat zwei Schwestern, die heißen Maria und Martha. Und die sind alle drei relativ close mit Jesus, so befreundet. Allerdings nicht ganz so wie die Jünger, die sind ja immer so mit ihm mitgelaufen. Die haben da weiter gewohnt, wo sie vorher gewohnt haben. Und dann kam Jesus ab und zu vorbei oder sie sind zu Jesus gegangen und war ganz cool. Und eines Tages ist dieser Lazarus krank geworden. Und Leute, das war nicht nur ein Männerschnupfen, auch das ist ja schon Drama, sondern das war richtig heftig. So, dass der nicht mehr aufstehen konnte und so, dass Maria und Martha auch irgendwann gemerkt haben, der meint es wirklich ernst. Was jetzt? Völlige Panik. Und dann ist den zwei eingefallen, hey, wir können Jesus Bescheid sagen. Der ist doch unser Freund. Der wird uns helfen. Und sie wollten ihn nicht allein lassen, den Lazarus. Deswegen haben sie jemand anderes dahin geschickt. Und der hat Jesus gefunden. Er tippt ihn an und er sagt, Jesus, dein Freund Lazarus, er ist krank. Come on, wir brauchen dich. Und Jesus steht da und sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod. An ihr soll sich die Herrlichkeit Gottes zeigen. Das war's. Mehr sagt er nicht. Und dann bleibt er da, wo er ist. Und er geht erst zu Lazarus, als der schon tot ist. Und Jesus weiß es, dass er gestorben ist. Er kommt dort in dem Ort an, als Lazarus schon 4 Tage beerdigt ist. Und du kannst dir ungefähr vorstellen, was da los ist. Da sind Nachbarn und Freunde, die mit den Schwestern trauern. Und das ist orientalische Trauer, Leute. Da geht's ab. Das ist laut. Das ist chaotisch. Und dann hört die Martha, dass Jesus da ist. Und ich stelle mir vor, wie sie schnurstracks aus dem Ort rausläuft, zu Jesus hin und sagt, hey, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Und Jesus, er schaut sie an und er sagt, Lazarus, er wird auferstehen, weil ich bin die Auferstehung und das Leben. Und wer an mich glaubt, der wird leben, selbst wenn er stirbt. Glaubst du das, Martha? Und die beiden, sie kommen in eine Diskussion und die scheint Martha zu helfen. Und irgendwann geht sie dann weg und dann kommt die nächste Schwester auf den Plan. Und die kommt nicht alleine, die kommt mit der ganzen Sippschaft. Ich weiß nicht genau, ob es jetzt 2640 waren, aber es waren viele. Und zwar trauernde Menschen. Und auch Maria geht zu Jesus hin und sagt, hey, wenn du hier gewesen wärst, mein Bruder wäre nicht gestorben. Und so langsam wird Jesus etwas ungeduldig. Und er fragt, wo habt ihr ihn denn hingelegt? Wo ist sein Grab? Und sie sagen, ja komm, wir zeigen es dir. Und dann laufen sie zu diesem Grab. Und währenddessen hört Jesus, wie im Hintergrund die Leute reden. Sag mal, hat er dem Lazarus nicht helfen können oder was? Jetzt ist er auf einmal da, nachdem der tot ist. Und Jesus mit seiner ganzen Autorität, er stellt sich vor dieses Grab. Inzwischen ist er richtig ungeduldig, ungehalten. Und er sagt, mach diesen Stein da weg. Gräber waren damals mit einem riesen fetten Stein verschlossen. Und die Martha geht hin, die ist jetzt auch wieder da und sagt, boah, Jesus, das können wir nicht machen. Der ist da schon seit 4 Tagen drin. Der stinkt, das ist so mega heiß gerade. Geht nicht. Aber das hat alles keinen Zweck. Jesus setzt sich durch. Und dieser Stein wird weggerollt. Und dann steht Jesus Christus vor diesem Grab. Und er schaut zum Himmel hoch. Und er sagt, Vater, bitte. Er betet. Und dann stellt er sich mit seiner ganzen göttlichen Autorität vor dieses Grab. Und er ruft, Lazarus, auf, raus. Und Lazarus kommt. Oh ja, er kommt. Der lebt wieder. Und sowas von. Der hat überall diese Binden da drum gewickelt, was sie früher hatten, stolpert da fast aus dem Grab raus, sieht vielleicht auch ein bisschen belämmert aus. Aber hey, er ist wieder lebendig. Nichts von wegen Krankheit. Wieder da. Jesus Christus hat gezeigt, dass er Herr über den Tod ist. Und das flasht die Menschen. Sie können kaum anders als zu sagen, oh, Jesus, wie krass du bist, dass du dieses Wunder getan hast, dass du sogar Herr über den Tod bist. Danke dafür. Und diese Geschichte, wo Jesus jemand rausholt aus seiner Situation, sogar aus dem Tod. Sie steht in Johannes 11, die Verse 1 bis 45. Daran kannst du schon merken, ich habe sie ein bisschen komprimierter erzählt. Ich mag mit dir noch mal auf ein paar Sätze schauen, die mich in dieser Geschichte echt bewegt haben. Da geht es los, dass jemand zu Jesus gehen soll, um ihn zu holen, weil Lazarus schwer krank ist. Und dann sagt dieser Mensch, hey Jesus, come on, wir brauchen dich. Und ganz ehrlich, viele Leute, wir hatten gerade zum Thema Freundschaft, die würden sagen, ja klar, das ist mein Freund, ich komme sofort, wo muss ich hin? Lass uns gehen. Aber Jesus, er steht da und sagt, diese Krankheit führt nicht zum Tod. An ihr wird sich die Herrlichkeit Gottes zeigen. Und ich kann mir vorstellen, dass die Leute drumherum da stehen und sagen, aha, okay, danke für die Info, Jesus, aber jetzt können wir doch gehen. Aber er geht nicht, weil er schon weiß, was passieren wird. Und weil er weiß, was er vorhat. Und was passieren wird, wenn er diesen Lazarus aus dem Grab herausholt, nämlich dass Menschen zum Glauben kommen. Er hat es in der Hand. Und deshalb bleibt er da, wo er ist. Auch wenn das kaum verständlich ist für die Menschen damals in der Situation. Jetzt, wenn wir die ganze Geschichte sehen können, ist es irgendwie verständlich. Krass, was Jesus da tut. Aber in der Situation, Jesus Christus hat Macht und Kraft. Und er weiß, was passiert. Er hat es in der Hand. Es sind seine Ideen, die hier auf dieser Welt verwirklicht werden. Wer ist dieser Jesus? Der hat alles in der Hand. Das, was er gemacht hat und auch dich und mich und das, was wir in unserem Leben tun, wie wir sind. Und weißt du, das ist der Grund, warum Menschen sagen, Jesus, ich will mit dir leben. Ich verstehe es vielleicht nicht immer, was du sagst und wer du bist und was du tust, Aber ich will glauben, dass du gut bist und dass du es in der Hand hast. Deshalb gebe ich dir mein Leben. Danke, dass du mich rausholst. Aber mal ganz ehrlich, jemand, der alles weiß und der alles in der Hand hat, brauchen wir das 2018 noch? Ich meine, dass das die Menschen damals gebraucht haben, als sie noch nicht so viel Wissen hatten, als noch nicht so viel klar war auf dieser Welt. Ja, okay, dass man sich da reinhängt. Aber jetzt? Jetzt noch? Weil, hey, ganz ehrlich, jeder hat doch in seinem Leben viel selber in der Hand, oder? Das ist doch bei mir auch so. Ich kann Dinge planen. Die nächste Geburtstagsfeier, auch mein Geburtstag. Wir können für Schule und Co., wenn man darauf Bock hat, das muss man sich natürlich selber entscheiden, uns selber Dinge in der Hand haben. Viele von euch kennen das mit Abitur und so. Und wir können entscheiden, was wir mal werden wollen, wie das alles so laufen soll in unserem Leben. Warum dann noch jemand, der alles in der Hand hat? Braucht es das wirklich? Ich finde diese Fragen ganz spannend, um das auszuhalten. Und ich diskutiere da mit Menschen drüber und ich höre ganz unterschiedliche Antworten. Ich finde es aber auch spannend, diesen Gedanken weiterzudenken. Wenn ich alles selber in der Hand habe und viele Dinge in meinem Leben machen kann und dann mal was nicht läuft, dann heißt es doch irgendwie im Umkehrschluss auch, dass ich auch dafür verantwortlich bin. Dass ich dann selber schuld bin. Und das mag vielleicht in manchen Situationen so sein, aber Leute, doch nicht immer. Ich weise diesen Gedanken von mir, dass ich immer für alles, was kann in meinem Leben, und bitte versteht mich nicht falsch, ich will auch Verantwortung übernehmen, aber manchmal passieren Dinge. Und wie ist es eigentlich, wenn uns Dinge aus der Hand gleiten? Wenn es mal richtig heftig wird im Leben und wenn du den Eindruck hast, wenn ich den Eindruck habe, da ist gar nichts mehr, was ich im Griff habe. Was ist dann? Was gibt dann Halt im Leben? Und auch das habe ich Menschen gefragt. Und Menschen haben mir geantwortet, ist mir egal. Hey, ich lebe mein Leben und wir schauen mal, was passiert. Ich brauche da keine Antwort drauf. Habe aber auch mit anderen geredet, die sich da fett Gedanken drüber gemacht haben und die da ganz unterschiedliche Antworten drauf haben, was hält im Leben eigentlich wirklich, was trägt. Und ich mag dir auch meine Antwort sagen. Das, was mir in Situationen hilft, wo das so eskaliert wie hier die Situation mit Lazarus, dann sind für mich da meine Familie und meine Freunde, mein Mann und noch so viele andere, wo ich unendlich dankbar dafür bin. Aber was mir vor allem hilft und was ich niemals in meinem Leben aufgeben möchte, ist, dass ich an Jesus Christus glaube und dass ich mich darauf verlassen kann, dass er weiß, wie diese Situation ist und wie sie ausgehen wird. Ich bin zutiefst davon überzeugt, dass er da ist und dass er sagt, Dina, selbst wenn du es gerade nicht siehst, ich halte dich. Und wenn du es nicht merkst, ich bin bei dir und ich weiß, wie es dir geht und ich bin für dich da. Und wenn du den Eindruck hast, es gleitet dir was aus der Hand, hey, dann greif meine Hand und geh mit mir weiter. Wer ist dieser Jesus? Der ist da, selbst wenn es eskaliert. Und gerade dann hält er seine Hand hin und sagt, und ich bin da und ich gehe mit. Und das, was ich gerade erzähle, das wird in der Geschichte jetzt richtig spannend, weil Jesus ist auf einmal nämlich nicht so da, wie Menschen sich das wünschen. Er ist nicht da, als Lazarus stirbt. Und es ist für mich kaum auszuhalten. Warum ist Jesus denn nicht da? Was ist denn los, wenn ich diese Geschichte quasi noch nicht bis zum Ende kenne? Es ist brutal schwer auszuhalten. Wo ist Jesus? Warum ist er nicht da? Was hat er vor? Und ich kann die zwei Schwestern so gut verstehen, dass wenn Jesus kommt, er stellt sich dem, er stellt sich seiner Verantwortung, er kommt dahin in diesen Ort. Und dass, als er kommt, dass sie auf ihn zustimmen und sagen, hey, wenn du da gewesen wärst, dann wäre mein Bruder jetzt nicht tot. Und weißt du, ich hätte es so gerne als Sprachnachricht. Ich wüsste so gern, wie die Ladies das gesagt haben. Haben sie das unter Tränen gesagt? Oder haben sie das Anklagen gesagt? Oder ganz verzweifelt, haben sie es schier nicht rausgebracht? Wie haben sie es gesagt? Ich glaube, was da aber auf jeden Fall drinsteckt, ist Vorwurf. Jesus, wo bist du? Und ich meine, dass Gott bis heute noch Vorwürfe hört von uns Menschen. Hey, warum bist du nicht da? Warum lässt Gott das zu? Das kann doch gar nicht sein, wenn die Welt so und so ist, dass es dann einen Gott gibt, oder? Viele Menschen sagen das. Selbst wenn sie gar nichts mit Jesus zu tun haben, wenn es schlecht läuft, dann kommt auch dieser Satz. Und irgendwie auch so verständlich. Man will irgendwie Verantwortung haben, die jemand übernimmt. Und ganz ehrlich, auch ich habe in meinem Leben schon öfter gesagt, hey Gott, was ist eigentlich los? Wo bist du? Ich halte die Situation kaum aus. Es tut mir so unendlich weh und ich brauche dich jetzt, aber ich merke nicht, dass du da bist. Und ich hatte diese Situation vor kurzem in meinem Leben relativ lange. Und ich habe da jetzt nochmal so drüber nachgedacht, wie war ich eigentlich in dieser Situation, was habe ich gemacht? Und da ist mir eine Sache aufgefallen, die ich mit dir teilen möchte. Nämlich, dass ich weder Gott noch anderen genau gesagt habe, wie verzweifelt ich bin und wie sehr ich eigentlich zweifle. Ich habe das niemandem so richtig erzählt. Warum? Weil ich mir gedacht habe, die Welt ist zu perfekt und den Leuten geht es zu gut. Ich kann das nicht. Ich kann mich da jetzt niemand irgendwie aufdrängen. Ich muss das irgendwie alleine aushalten. Ich muss alleine durch. Und das stimmt nicht. Es stimmt nicht. Keiner von uns muss alleine irgendwo durch. Bitte, glaub mir, keiner von uns muss alleine irgendwo durch. Und ich habe angefangen, Leute wirklich ernsthaft nochmal zu fragen, wie geht's dir? Und an der Antwort wirklich interessiert zu sein. Und wenn Menschen mich fragen, wie es mir geht, dann will ich da ganz ehrlich sein, weil, hey, wenn es meine Schwestern und Brüder im Glauben sind, dann können sie doch dafür beten. Sie können etwas tun, nämlich das mit mir vor Gott bringen, wenn ich selber kaum kann. Und vielleicht bist du gerade in so einer Situation, wo du sagst, ich weiß nicht, wo Gott ist. Und es tut mir so weh, dass ich das nicht merke. Schau mal, wie viele Menschen hier sind. Und wenn das gerade so ist, dann lade ich dich ein, jemanden zu suchen, dem du vertraust, um das mit jemandem zu teilen. Bleib damit nicht allein. Geh damit jemand einen Weg hin zu Jesus. Und Maria und Martha machen noch was anderes. Sie teilen das nicht nur mit Menschen, sondern sie gehen direkt auf Jesus zu. Und sie sagen, was ist los? Und wer ist dieser Jesus? Der ist jemand, der das aushält. Und der sagt, ja, du darfst es auch mal sagen, wie es dir geht. Und auch mal sagen, wenn was nicht läuft. Das ist okay, ich halte es mit dir aus. Und ich höre dich. Und weißt du, ein Gebet darf sich auch so anhören ungefähr. Hey Jesus, ich weiß nicht mal genau, ob es dich gibt. Und ich bin mir gerade wirklich unsicher, wer du bist und was du tust. Aber ich bitte dich, wenn es dich gibt, dann zeig dich mir. Zeig dich mir. Und in dieser Geschichte hält Jesus das aus, was Maria und Martha sagen. Und dann hält er es aber nicht mehr aus. Dann zeigt er, was er kann. Er lässt sich zu diesem Grab führen und er sagt, okay, jetzt will ich euch zeigen, was Gott kann. Und er stellt sich vor dieses Grab und mit seiner ganzen Autorität, das ist keine menschliche Autorität, das ist Gott selber, wie er in dieses Grab hineinruft und sagt, Lazarus, auf, raus. Und das ist nicht eine Bitte, oh bitte, bitte Lazarus, komm schon. Es ist ein, hey, du kannst es jetzt tun, weil ich es dir sage. Es ist möglich. Und Lazarus kommt. Und das ist ein Wunder. Und man kann schon sagen, ja, dieses Wunder, das steht in der Bibel und es ist aber ganz schön lange her. Passiert sowas heute noch? Was ist, wenn Jesus heute noch rausruft? Was ist, wenn er heute hier steht und zu uns sagt, hey, auf, raus. Bei uns nicht aus dem Grab, ich sehe das ja, dass das nicht ganz so ist, aber aus der Situation, wo du gerade bist, aus deiner Lebenssituation. Und zwar, wo ruft er dich hin? Zu sich selbst, zur Auferstehung und zum Leben. Dazu, dass er lebendig ist und dass er das dir abgeben möchte. Dazu ruft er dich raus. Jesus Christus ruft dich mit deiner fünften Matte. Wenn du gerne zockst, wenn du nicht so genau weißt, was eigentlich in deinem Leben jetzt gerade dran bist und wenn du eigentlich auch nicht so genau weißt, ob es ihn überhaupt gibt. Er ruft dich mit deinen Zweifeln, er ruft dich mit deiner Sicherheit und vor allem ruft er dich, weil er absolut und felsenfest davon überzeugt bist, dass es du wert bist, dass er dich ruft. Er ist davon überzeugt, dass es das Beste ist, wenn du mit ihm lebst. Und er ist davon überzeugt, dass du das Beste ist, was ihm passieren kann. Ein Leben mit dir. Dazu ruft er dich heraus. Was ist deine Antwort? Wie reagierst du auf seinen Ruf? Auf! raus. Amen.
Ja, Jesus Christus hat mich auch herausgeholt von der Tiefe meines Lebens, Verzweiflung, wo ich so weit weg von Jesus Christus war. Ich bin in einer islamischen Familie geboren, nicht nur eine große Familie, sondern eine Familie, die fanatisch war. Mein Großvater hat die Muslimbruderschaft im Sudan gegründet, eine Gruppe, die Menschen gehasst hat. Ich war eigentlich ein Terrorist und Gott hat mich herausgeholt von meiner Religiosität, die Gottlosigkeit, von meinem Hass, von einem Ort, wo ich Gott noch nie gekannt habe, obwohl ich ein sehr religiöser Mensch war. Ich habe 5-mal am Tag gebetet, ich war auf Pilgerreise nach Mekka, ich habe gefastet in den Ramadan, wo die Muslimen heute fasten, jeden Tag. 12 Stunden lang habe ich nicht getrunken und nicht gegessen, weil ich Gott gesucht habe. Und ich habe noch nie gewusst, dass Jesus Christus mich sucht. Ich habe Hass gegenüber Christen, Juden, gegenüber allen Menschen, die nicht geglaubt haben wie ich. Ich war tief im Kellerloch in meiner Religiosität. Ich habe Jesus Christus nicht gekannt. Ich habe auch nicht die Freiheit gehabt, Jesus zu fragen, wo bist du und warum kommst du nicht zu mir? Ich habe nicht das Vorrecht gehabt, wie viele von euch, zu einem solchen Tag zu kommen, von Jesus Christus zu hören oder vom Kind her in die Sonntagsschule zu gehen oder konfirmiert zu werden oder getauft zu werden. Ich habe nicht das Vorrecht gehabt, eine Bibel in meinem Leben gelesen oder gesehen. Und doch ist Jesus Christus mich begegnet und hat mein Leben verändert und er hat mich herausgeholt. Und der Jesus, der mich im Sudan begegnet ist, ist derselbe, der unter uns heute hier ist. Und er sucht jeder von uns. Genauso wie er Lazarus vom Tod auferweckt hat, er will uns auch zum Leben rufen. Ich will 3 Gedanken mit euch heute teilen, wie Jesus Christus mich und mein Leben verändert hat in meiner Religiosität, in meinem Hass gegenüber Menschen, in meinem weit weg von Jesus Christus. Ich war tot, obwohl ich ein religiöser Mensch war. Ich war tot, obwohl ich religiöser Mensch war, weil ich Menschen nicht lieben könnte. Ich habe Menschen gehasst. Ich wollte in den Krieg gehen, vor Allah zu kämpfen. Ich war so weit weg von Jesus Christus und er ist doch mich begegnet und hat mein Leben verändert. 3 Gedanken, die ich will heute mit euch teilen. Jesus holt mich heraus. Als ich eines Tages im Krankenhaus war, ich habe den Sohn meines Onkels begleitet. Ich war noch Muslim. Ich habe Jesus nicht gekannt. Der Sohn meines Onkels war todkrank. Er war 11 Jahre alt und er fiel in Koma. Und die Ärzte sagten, dieses Kind wird nicht überleben. Und damals habe ich nicht Jesus gekannt, dass ich ihm rufe und sage, Herr, bitte hilf. Ich habe Allah gesucht, der weit weg von mir war. Ich habe Gott noch nie gekannt. Und deswegen saß ich jeden Tag im Krankenhaus neben dem Bett von diesem Kind. Und ich habe einfach innerlich Gott gesucht. Die Ärzte kamen jeden Tag, sie sagen, er stirbt heute oder vielleicht spätestens morgen. Er war nur 11 Jahre alt und ich saß neben ihm in dieser intensiven Station. Ohne Jesus, ohne Gott, ohne irgendeine Hoffnung in meinem Leben zu haben. Und in dieser Verzweiflung, als ich neben diesem Kind saß, kamen zwei Christen, die ich gehasst habe. Ich habe sie von weit weg gesehen und ich habe erkannt, sie sind koptische Christen aus Ägypten und ich habe gehofft, dass sie nicht zu mir kommen. Aber tatsächlich kamen sie zu mir und einer wollte mich begrüßen und als er seine Hand mich gestreckt hat, ich habe ein Kreuz in seiner Hand gesehen, deswegen habe ich meine Hand zurückgenommen und ich wollte ihn nicht begrüßen, weil er Christ ungläubig. Gott wird ihm alles Holz vor das Feuer in der Hölle nutzen, wenn er stirbt. So habe ich über Christen gedacht. Und diese Menschen kamen rein und ich habe zu ihnen gesagt, warum seid ihr hier gekommen? Und einer von denen hatte zu mir gesagt, wir haben gehört, dass dieses Kind ist krank. Und darum kamen wir und wir wollen für dieses Kind beten. Ich war so ignorant, ich wusste nicht, dass Christen beten und ich habe auch nicht gewusst, dass Christen an Gott glauben. Und ich wollte nicht, dass sie für dieses Kind beten. Aber im Nahen Osten haben wir ein Phänomen, man sagt nein, aber meint man ja. Oder man sagt ja und meint man nein. Und nur aus Höflichkeit, ich habe zu diesen Leuten gesagt, ihr könntet beten. Und ich war tief innerlich überzeugt, dieses Gebet wird nichts bewirken. Und dann diese zwei Menschen standen neben diesem Kind. Und sie haben im Namen Jesu Christi gebetet. Ein Gebet, was ich noch nie in meinem Leben gehört habe. Und sobald sie Amen gesagt haben, öffnete dieses Kind seine Augen zum ersten Mal in 4 Wochen. Und nicht nur das, sondern fing er, diese Kabel, die an ihm waren, zu entfernen. Und ist er von seinem Bett runtergesprungen und fing an zu laufen. In diesem Moment hat Jesus Christus meine Augen geöffnet. Und der Mensch, der gebetet hat, er hat zu mir gesagt, Jesus tut Wunder. Aber weißt du, das wahre Wunder, die Jesus Christus tut und tun und heute tun möchte, er will dein Leben, er will dein Herz verändern. Und das ist das wahre Wunder. Und dieser Mensch saß mit mir und hat mir genau diese Botschaft erzählt, was wir heute gehört haben. Jesus liebt dich. Er hat einen Plan für dich. Obwohl ich Jesus nicht gekannt, aber diese Worte haben mich tief berührt. Und in einem Abend, als dieser Mensch mit mir, er fing mit mir um 18 Uhr abends zu reden über Jesus Christus bis um 4 Uhr morgens, wo wir das Gespräch beendet haben. Keine Angst, ich werde nicht bis 4 Uhr morgens heute Abend reden. Aber um 4 Uhr morgens, ich stellte ihr mir die Frage, sagte zu mir, glaubst du, dass Jesus Christus lebt? Ich habe gesagt, ja, alles Muslim, jeder Muslim glaubt, dass Jesus Christus lebt. Und er sagte zu mir, und weil er lebt, du kannst mit ihm reden. Und das tat ich. Ich habe zu Jesus Christus gesagt, ich habe keine Ahnung, wer du bist, aber ich will dich kennenlernen. Komm in meinem Leben und verändere mich. Und das tat Jesu Christi. Jesus hat mich vom Islam herausgeholt, von meiner Sinnlosigkeit, der Ängste und die Probleme, die ich gehabt habe. Zweitens, Jesus Christus hat mich herausgeholt von einer sehr, sehr schwierigen Situation. Als mein Vater diese Nachricht gehört habe, dass ich Christ geworden bin, er kam zu mir und er sagte zu mir, du bist tot. Du bist nicht mehr mein Sohn. Und meine Familie hat eine Trauerfeier gemacht, genauso wie Miriam und Martha vor Lazarus. Meine Familie hat die ganze Freunde und Verwandtschaft zu einer Trauerfeier eingeladen und sagten, unser Sohn ist tot. Sie brachten einen Sarg und sie brachten diesen Sarg zum Friedhof und sie haben mich dort begraben. Ich existiere nicht mehr von meiner Familie. Sie haben eine Annonce in der Zeitung, wo mein Bild und mein Name gestanden ist und sagten, unser Sohn ist tot. Das war für mich sehr schwierig, tot deklariert zu werden. Ich habe Gott gefragt, warum ist das so? Und 1990, bevor ich den Sudan verlassen musste, ging ich zum Friedhof in einem Abend, bevor ich vom Khartoum geflogen bin. Ich habe mein Grab besucht und ich stand vor meinem Grab. Und dort konnte ich Gott nicht verstehen und die Welt auch nicht verstehen. Und in diesem tiefen Moment, wo ich in Trauer versetzt war, in dieser Nacht, spürte ich von meinem Grab, dass eine Hand über mich kam, obwohl niemand dort neben mir war. Aber diese Hand war so real. Und nicht nur das, sondern ich habe eine Stimme gehört. Und diese Stimme hat zu mir gesagt, du bist traurig, weil du denkst, dass deine Familie dich begraben hat. Du weißt genau, das Grab, vor dem du stehst, ist leer. Und weißt du was? Mein Grab ist auch leer. Und ich wusste, dass diese Worte können nur von Jesus Christus kommen. Und weil das Grab Jesu Christi leer ist, genauso wie das Grab von Lazarus, da gab mir damals Hoffnung und es gibt mir heute Halt und er trägt mich mit Sicherheit auch morgen. Und heute kann ich euch viele Sachen wünschen, aber ich wünsche uns allen, dass wir diese Kraft sozusagen entdecken, Jesus Christus, der den Tod besiegt hat. Er hat Lazarus auserweckt. Er kann dir und er kann dich, er kann uns helfen, uns herauszuholen von der Sinnlosigkeit, in der wir uns leben und die Probleme und die Fragen, die noch offen sind. Die längeren Nächte, wo wir nur weinen müssen, weil wir tief innerlich betroffen sind. Jesus ist da und er will uns auch heute und hier begegnen im Namen Jesu Christi. Die dritte Sache, wo Jesus Christus mich herausgeholt hat, ich war im Gefängnis, nachdem ich zum Glauben gekommen bin. Die Geheimdienste, sie haben mich festgenommen. Und sie haben mich so in ein Kellerloch gebracht. 7 Wochen lang. Ich durfte das Licht nicht erblicken. Ich war in einem kleineren Zelle. Ich konnte nicht sitzen und nicht stehen, nicht schlafen, ohne Essen und ohne Hoffnung. Ich konnte auch meine Bibel nicht lesen, weil ich so tief betroffen bin und diese Zelle war so dunkel. Und in dieser Dunkelheit habe ich erfahren, der Herr ist mein Licht und mein Heil. Und Jesus hat mich einfach von diesem Kellerloch nach 7 Wochen Dunkelheit herausgebracht. Der Jesus, dem ich begegnet ist, erlebt. Du bist heute hier gekommen und das ist kein Zufall. Nicht, weil irgendein Kumpel dich hier mitgebracht hat oder mitgeschleppt hat, sondern Jesus hat uns hier gebracht und er will uns begegnen. Derjenige, der den Tod besiegt hat, er kann dir und er kann mir Hoffnung geben, weil er lebt. Amen.
Das nächste Lied, was wir singen, ist das Lied Lighthouse, My Lighthouse. Und es geht um Jesus, derjenige, der rettet. Und er ist das Licht, er ist der Leuchtturm. Und ihr könnt gerne mitsingen und könnt auch gerne dazu aufstellen, wenn ihr wollt.
You will lead us through the storms. Wir wissen nicht, was da noch kommt, aber wir haben hier schon manche Stürme überstanden, manchen Regen, und wenn es mal tröpfelt, das werden wir auch aushalten. Ich freue mich, euch wieder zu sehen. Viele, viele Jahre bin ich immer wieder hier oben gestanden, und ich freue mich, dass in den vergangenen Jahren immer wieder neue Mitarbeiter dazugekommen sind. Mitarbeiter von ganz klein irgendwo angefangen, die mal vielleicht Uller verkauft haben als Achtjährige, und die dann größer geworden sind und neue Aufgaben übernommen haben. Und jetzt bin ich nicht mehr allein in der Lagerleitung, war ich nie, aber jetzt gibt es eine Doppelspitze, und ich freue mich, dass der Daniel Sommermann jetzt mit dabei ist. Und ich bitte dich, komm du herauf. Der Daniel Sommermann, der ist ein waschechter Bogengrüner. Ich bin nur 2 Jahre in Bogengrün aufgewachsen, aber das ist so ein richtig waschechter Bogengrüner. Der kennt jeden mit Spitznamen, der weiß alle alten Storys aus Bogengrün. Und er hat sich hochgedient, nicht vom Tellerwäscher, sondern der hat jahrelang einen super tollen Dienst gemacht bei all den Hinterlassenschaften, die so menschlich sind. Wie ist, bist du denn jetzt zum Zeltlager gekommen?
Man rutscht so ein bisschen rein. Ich habe angefangen, mit einem Superteam die Klos zu putzen, und weil man noch nicht ausgelastet genug ist, macht man halt noch ein bisschen an den Zelten hier rumbasteln, und so kommt man von dem einen ins andere, und wir haben jetzt ein super Kloputzteam. Da hinten sitzen noch ein paar. Und Und jetzt ist es so langsam Zeit, ein bisschen das Ressort zu wechseln. Und jetzt darf ich mich gleich bei euch richtig beliebt machen, weil ich euch gleich sagen darf, was ihr alles nicht machen dürft auf diesen Tagen. Wenn ihr mal euer Programmheft aufschlagt, auf Seite 3 und 4 findet ihr laute Hinweise, die einfach zu einem geregelten Ablauf hier im Lager hilfreich sind. Und ich möchte auf ein paar Sachen mit Speziellen hinweisen. Zum einen, wir sind hier in einem freien Gelände. Wir haben einen super tollen Wald außenrum. Aber die Sanitäter freuen sich, wenn ihr nicht unüberlegt auf alle möglichen Felsen oder Bäume klettert. Also die haben schon genug zu tun. Auch wenn es manche nicht glauben, von den Alteingesessenen, es hat in Bobenkühn die letzten Wochen weniger geregnet, als es regnen sollte. Ihr seht auch, die Wiesen sind alle befahrbar. Wir haben noch keine Schlammpaletten ausgelegt. Das heißt aber auch, die Waldbrandgefahr ist nicht zu unterschätzen. Wir wollen euch deshalb ganz besonders bitten, keine offenen Feuer zu machen, vor allem nicht im Wald. Wir haben die letzten Wochen viel gemäht. Die Bauern haben die Wiesen hergerichtet. Die Wege sind gemäht worden und deshalb würden wir euch bitten, bleibt auf den gemähten Wiesen. Spätestens die Kühe danken es euch, wenn ihr nicht bei ihnen im Essen rumgelaufen wart. Weiterhin haben wir auch genug Abfallbehälter aufgestellt. Die Müllringe sind überall vorhanden. Auch da bitten wir euch, den Abfall einfach da reinzuschmeißen und dann einfach im Wald zu entsorgen. Weiterhin gilt auf dem gesamten Gelände das Jugendschutzgesetz. Das heißt im Speziellen, wir bitten euch, keinen Alkohol zu trinken. Auch wenn ihr einen Kasten Bier dabei habt, dann lasst ihn doch einfach im Auto oder im Zelt. Ihr habt dann ab nächster Woche wieder Gelegenheit dafür. Weiterhin ist auch ein striktes Rauchverbot auf dem Gelände. Weiterhin haben wir hier ein reines Jungen-Zeltlager. Das heißt, wir bitten die ganzen Mädchen ab 11 Uhr ihre warmen Quartiere aufzusuchen, während die Jungs dann hier heute Nacht vielleicht den ein oder anderen Regenguss abbekommen. Weiterhin habt ihr auf dem Programmheft einen Hinweis zum Notfallteam. Sollte doch mal ein Starkregen kommen oder sonstige Sachen passieren, sodass wir euch bitten, in den Autos zu gehen, dann schaltet am besten das Radio an. Da werdet ihr dann weitere Infos bekommen. Die genaue Frequenz steht auch im Programmheft. Vorhin ist es schon gesagt worden, die Indiakermeisterschaften finden auch heuer wieder statt. Es ist jetzt noch die Möglichkeit, sich anzumelden, da hinten bei den Neiladern im Zelt. Und hier vorne an der Tafel findet dann gleich die Auslösung für die Spiele statt. Auslosung, nicht Lösung. Vom Zeltlager ist noch zu sagen, dass die Anmeldung noch geöffnet hat. Wer also sein Zelt noch nicht angemeldet hat, kann es weiterhin jetzt rechts von mir im Anmeldungszelt machen. Der nächste Programmpunkt wäre das Essen. Das ist ab 6 Uhr bereit und um 7:30 fängt es am Tagungsgelände oben mit der weiteren Veranstaltung, geht es da weiter. Es sind ein paar Neuerungen, deshalb bitte ich euch jetzt auch noch mal ganz kurz wirklich zuzuhören. Wenn ihr die Seite 7 aufschlagt, findet ihr einen kleinen Kasten, wo drauf steht Come Together. Wir wollen eine Verbindung schaffen unter den einzelnen Jugendgruppen. Ihr kommt aus allen möglichen Hintergründen, aus allen möglichen Regionen. Und um da einfach ein bisschen eine Gemeinschaft noch weiter aufleben zu lassen, haben wir jetzt ein Konzept erarbeitet, sodass heute Abend um 9 bis 10 Uhr nach der Veranstaltung oben am Tagungsgelände finden hier in 4 Zelten Parallelveranstaltungen statt. Ihr müsst euch also für eine dieser Veranstaltungen entscheiden. Diese Zelte, die sind noch durch Schilde markiert. Der Ostdörfer, der steht da hinten mal kurz auf und winkt. Und hinter ihm ist ein Schild, wo drauf steht Come Together. 4 solche Schilde stehen im Lager. Und der erste Punkt, Message Reloaded, nachgehakt, angewendet. Das findet in dem Zelt statt, das gleich links hier vorne ist, das erste auf der linken Seite. Da habt ihr die Möglichkeit, einfach nochmal euch auszutauschen über das, was ihr gehört habt. Vielleicht sind welche dabei, die sagen, Das hat mich super angesprochen, was heute gesagt worden ist. Manche sagen, den einen Punkt habe ich überhaupt nicht verstanden. Kommt einfach zu dem Zelt, da könnt ihr euch unterhalten. Vielleicht sind manche hier dabei, die sagen, ja, ich wurde so ein bisschen mitgeschleppt. Mit dem Thema kann ich eigentlich noch gar nicht so richtig was anfangen. Da habt ihr die Möglichkeit, im Anmeldungszelt hier rechts euch zu treffen und nochmal genau zu diskutieren und euch gegenseitig auszutauschen. Was heißt es eigentlich für mich? Wer ist dieser Jesus? Und was hat es für Auswirkungen in meinem Alltag? Wenn ihr den Zeltplatz Richtung Lagerwache geht, im Block 3 findet ihr ein großes Zelt auf der linken Seite. Da wird der Jalal seine Lebensgeschichte erzählen und sein Zeugnis geben, wie er auf abenteuerliche Weise nach langer Suche plötzlich eine Ruhe und einen Frieden in seinem Leben gefunden hat. Vielleicht sind auch noch manche da, die sagen, ich würde den Abend gerne mit Liedern ausklingen lassen. Die Leuboldsgrüne im Block 4, das ist, wenn ihr nach hinten lauft, ziemlich nahe an der Lagerwache, auf der rechten Seite, da wird es die Möglichkeit zum gemeinsamen Singen noch geben. Weiterhin gibt es morgen Vormittag auch noch eine Parallelveranstaltung für alle Teenager von 13 bis 16 Jahren hier unten auf demselben Platz, wo wir jetzt sind. Außerdem findet morgen Nachmittag von 1 bis 2 ein Selbstverteidigungskurs statt. Das wird bestimmt sehr interessant. Die Sanitäter können sich schon mal gefasst machen. Und zwar ist das oben auf dem oberen jungen Zeltplatz. Und dann habe ich noch eine Sache, ein bisschen in eigener Regie. Vielleicht habt ihr schon gemerkt, dass bei den Durchsagen heuer eine Stimme gefehlt hat. Für alle Altbekannten muss ich leider sagen, dass der Manfred heuer im Januar verstorben ist, nach langer und schwerer Krankheit. Und er jetzt bei Jesus im Himmel das erste so richtige Pfingsten mit dem Heiligen Geist feiern darf. Das heißt aber auch, wenn ihr mit Problemen zu uns kommt und wir in der Lagerleitung sitzen und wir nicht sofort die perfekte Lösung haben, dann seht uns noch mal ein bisschen nach. Wir arbeiten dran, dass wir die nächsten Jahre ein bisschen wieder aufholen. Das war's von meiner Seite. Ich wünsche euch eine gesegnete Tagung und dann bis heute Nachmittag oder heute Abend.
Das letzte Wort, das hat nun der Lutz König. Wir haben heute Nachmittag wirklich sehr zu Herzen gehende und sehr ehrliche Ansprachen gehört. Es war ein super Auftakt und es war ein seelsorgerlicher Auftakt. Es ging um die Begegnung mit Jesus. Und dieser Jesus, der möchte uns auch ganz neu begegnen. Da bin ich überzeugt. Manchen vielleicht ganz das erste Mal so richtig tief, nutzt diese Zeit. Wir haben sie wirklich von Gott geschenkt bekommen. Diese Tage, macht was daraus. Geht nicht im Leerlauf und in den Kleinigkeiten unter, sondern gebt dem Herzen von euch eine Stimme und fragt, Jesus, wer bist du? Wer bist du für mich? Der Lutz König betet noch mit uns.
Jesus ist aufgestanden, auferstanden. Das heißt, der hört uns, der hört unser Gebet. Das geht nicht einfach nur hier in die Luft hinein und irgendwann in die Atmosphäre und dann ist es weg. Das kommt bei Jesus am Ohr an. Nehmt es einfach an, ihr könnt ihn zu jeder Zeit anrufen. Es gibt so viele Mitarbeiter, die haben ein offenes Ohr. Ich wünsche es einfach, dass jeder hier verändert von dieser Pfingsttagung geht. Lasst uns noch beten. Herr Jesus, ich möchte dich bitten, dass du in uns wirkst, dass du uns veränderst, dass du uns begegnest auf dieser Pfingsttagung durch Menschen, durch Situationen. Ich möchte dich bitten, dass du unsere Herzen und Ohren öffnest für dein Wort, dass du uns aus der Hektik des Alltags herausnimmst, dass du uns heraushebst, dass wir dir ganz zuhören können. Ich möchte dich bitten, dass du uns mit deinem Geist ergreifst und unsere Herzen wirklich brennen lässt für dich, dass wir verändert von der Pfingsttagung gehen können. Amen. Seid gesegnet, habt viel Spaß auf der Pfingsttagung und seht, wie gut unser Herr ist.